Ja, guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Recht herzlich willkommen zu Must, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Ja, kurz zusammengefasst, was ist Must für alle die, die heute zum ersten Mal dabei sind? Wir von Flick Gocke Schaumburg, wir bieten Ihnen einmal im Monat einen Umsatzsteuer-Live-Podcast an zu den Umsatzsteuer-News eben des letzten Monats. Sie bekommen im Anschluss noch eine kleine E-Mail. Dort gibt es diverse Links zu den Aufzeichnungen des Podcasts oder des Webcasts. Und Sie können uns na natürlich nachher auch bei allen interessanten Podcast-Anbietern nachhören. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns über Ihr Feedback oder auch Ihre Fragen. Heute also Folge 70 und ich freue mich sehr, dass ich heute eben Folge 70 mal wieder mit meiner lieben Kollegin Charlotte Pötters aus Bonn bestreiten darf. Guten Morgen, Charlotte.
Guten Morgen, Jörg.
Ja, mein Name ist Jörg Kurzenberger. Ich bin Partner in unserem Stuttgarter Büro und Charlotte und ich, wir haben uns, ich würde fast sagen, Charlotte, recht schwer getan mit der Auswahl der heutigen oder der heutigen Themen, denn es gab wahnsinnig viel im letzten Monat. Das kann man einfach so sagen. Und daher haben wir uns jetzt mal auf drei Themen fokussiert, die wir am interessantesten gefunden haben. Und wir wollen starten mit einem EuGH-Urteil vom 5.3.2026, Leico Operations, Rechtssache C436 aus 24. Charlotte, da hast du dich intensiv damit beschäftigt oder beschäftigst du dich intensiv. Da geht es um die Frage der umsatzsteuerlichen Einordnung von Treuepunkten im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen. Also wirklich
Korrekt.
ein sehr praxisrelevantes Thema, spannendes Thema. Und schauen wir mal, was der EuGH hier entschieden hat. Das zweite Thema, das ist etwas, mit dem beschäftige ich mich sehr häufig. Da geht es nämlich um den innergemeinschaftlichen Warenverkehr und die Frage, kann ein fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb im Warenabgangsland entstehen, nämlich dann, wenn man eben als Erwerber die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Warenabgangslandes verwendet. Also das hört sich etwas crazy an, muss man sagen, Charlotte, aber wir werden sehen, der EuGH, das Europäische Gericht hier, nicht der EuGH, hat hier entsprechend entschieden, nämlich am 25.02. in der Rechtssache D GmbH T638 aus 24. Und unser drittes Thema, das ist insofern spannend, als es ein deutscher Fall ist, das auch EuGH vom 5.3. J GmbH C409 aus 24, das sind aber insgesamt drei Rechtssachen, also 409 bis 411 aus 24. Davon haben Sie mit Sicherheit schon mal gehört oder auch gesehen, nämlich dann, wenn Sie ins Hotel gehen, sehen Sie ja unter Umständen, dass hier verschiedene Leistungen zu unterschiedlichen Steuersätzen abgerechnet werden. Und die Frage war, ob dieses im deutschen Umsatzsteuergesetz vorgesehene Aufteilungsgebot, so muss man sagen, für
Verboten ist oder
Beherbergungsleistungen
nicht,
dem,
ne?
ja, genau, ob das dem Europarecht entspricht. Wenn wir noch Zeit haben, dann können wir zum Schluss auch noch mal zu ein, zwei anderen Themen sprechen. Aber jetzt starten wir mal, Charlotte. Also, Leico Operations. Urteil vom 5. März, also natürlich ganz frisch, die Einordnung von Treuepunkten im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen. Um was ging es denn, Charlotte?
Ja, Treuepunkte, Kundenbindungsprogramm hört sich jetzt auch so ein bisschen, ja, sehr deutsch an. Also wir haben ja ganz viele Systeme, die auch unter Kundenbindungsprogramme fallen. Also immer dann, wenn ein Unternehmer Kunden zu weiteren Käufen anreizen möchte, werden Sammelkarten, Bonuspunkte etc. ausgegeben. Und in dem konkreten Fall, es war ein schwedischer Fall, ging es darum, dass die Leico Operations im Vorgriff der Installation eines solchen Kundenbindungsprogramms die Finanzverwaltung angerufen hat, gefragt hat, ja, wie sollen wir das oder wie ist das denn zu besteuern? Hatten da schon eine Meinung und haben sich dann mit der Finanzverwaltung verstritten. Und das ging dann zum ja, obersten Verwaltungsgericht in Schweden. Und das war sich dann auch nicht ganz so sicher, wie diese Treue- oder Kundenbindungsprogramme jetzt bei Leico ja, zu bewerten sind. Und am Ende des Tages ging es um die Frage, ob eben, wenn ein Unternehmen für einen Umsatz Punkte ausgibt, die dann später eingelöst werden können, gegen eine Ware oder zur Minderung eines nächsten Umsatzes, ob das als ja, Gutschein einzuordnen ist oder eben als Rabatt. Letztlich muss man sagen, wirtschaftlich funktioniert das so, dass dem Punkt immer ein bestimmter Gegenwert beigemessen wird. Teilweise jetzt in dem Fall war es so, dass es vorher festgelegt war. Und beim nächsten Einkauf konnte dann dieser Punktewert dann abgezogen werden, beziehungsweise man erhielt dann dafür eine zusätzliche Ware. Und die schwedische Finanzverwaltung wollte dann wissen, ob diese Punkte eben auch als Gutschein eingeordnet werden können im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, weil da haben wir ja seit der Gutscheinrichtlinie auch dezidierte Regelungen in Artikel 30a der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Und ja, und diese Frage legte das oberste Verwaltungsgericht in Schweden dann dem EuGH vor.
Okay, bevor wir jetzt zum EuGH-Urteil im Detail kommen, also du sagtest ja, die Frage ist, ist so ein, die Ausgabe von Treuepunkten, ist es als Gutschein im Sinne von 30a Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu behandeln? Was wäre denn jetzt die Alternative zu einem Gutschein?
Also Gutschein auf der einen Seite möglich wäre auch eben die Einordnung, ich hatte das schon gesagt, wirtschaftlich kann es ja eher so als Preisnachlass, Rabatt eingeordnet werden. Und dann ist eben die Folge, also wenn wir es nicht als Gutschein, als gesonderte Leistung dann ansehen, dass man eben den Folgeumsatz, in dem die Treuepunkte dann eingelöst werden, zusammenzieht mit dem Umsatz, in dem die Punkte oder für den die Punkte erworben wurden. Und man dann entsprechend auch eine Minderung der Bemessungsgrundlage hat. Also man muss im Prinzip dann immer schauen, wo kommen die Punkte her und was erwirbt man dafür, welchen Gegenwert haben sie. Und man zieht dann im Prinzip diese beiden Umsätze zusammen und bildet dann im Endeffekt ein Gesamtentgelt, wobei eben der erste Umsatz dann entsprechend um den Punktewert zu mindern ist.
Also umsatzsteuerlich tatsächlich, auch wenn es wirtschaftlich wahrscheinlich aufs Gleiche rausläuft, aber umsatzsteuerlich wäre es dann doch ein erheblicher Unterschied. Also wie hat denn jetzt der EuGH hier entschieden, Charlotte?
Genau, also der EuGH hat gesagt, und es gab ja schon vorher, man muss sagen, es ging relativ schnell. Also wir haben erst vor einigen Wochen die Schlussanträge der Generalanwältin Kokott erhalten und oder die wurden veröffentlicht und die hat sich sehr, sehr dezidiert mit den einzelnen Voraussetzungen des Gutscheins im Sinne der Richtlinie dann auseinandergesetzt und hat Stück für Stück geprüft, ob nicht doch ein Gutschein vorliegen könnte. Und der EuGH hat sich dann aber im Einklang mit den Schlussanträgen der Generalanwältin Kokott dagegen entschieden und hat gesagt, dass eben diese gesammelten Punkte kein Gutschein im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie darstellen. Und im Kern, also die Voraussetzung, an der es letztlich gescheitert ist, ist die Tatsache, dass für einen Gutschein eben eine Verpflichtung dafür besteht, dass er als Gegenleistung oder als Teil einer Gegenleistung für eine weitere Lieferung oder Dienstleistung dann angesehen werden kann. Das heißt also, in dem Moment, wo ich diese Punkte vergebe, hätte eine Verpflichtung dafür bestehen müssen, dass es für eine Leistung dann auch eingesetzt werden kann. Und diese Verpflichtung sah der EuGH eben hier nicht gegeben, weil sie den Kunden im Rahmen dieses Kundenbindungsprogrammes, das Leihkooperations anbieten wollte, nur dazu berechtigt haben, bei einem Folgeumsatz dann die Punkte einzulösen. Und dass eben nur in Verbindung mit dem weiteren Umsatz dann auch eine Minderung oder ein Einlösen eben möglich war. Und damit verneinte er die Pflicht des Unternehmers, die Punkte als Gegenleistung generell anzunehmen.
Also vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, so ein Gutschein gemäß der Mehrwertsteuersystemrichtlinie setzt also voraus, dass derjenige, der dann diesen Gutschein erhält, einen Anspruch hat auf eine konkrete Dienstleistung oder Lieferung. Und wenn ich es jetzt recht verstanden habe, Charlotte, dann war das eben bei diesen Punkten nicht der Fall. Ja, also da hatte der Punkteinhaber nicht die Möglichkeit, konkret eine Lieferung oder eine Dienstleistung zu verlangen.
Genau, korrekt. Also wir müssen ja nochmal unterscheiden, ein Zweck, Mehrzweckgutschein, aber was eben feststehen muss, ist die Verpflichtung zu einer Leistung. Und das, was eben auch wichtig ist, dass hier im Vorlageverfahren war es auch so, und das betont auch, deswegen sage ich, die Schlussanträge sind eigentlich auch mitzulesen, auch in diesem Fall nochmal, dass eben wichtig war, dass noch ein Folgeumsatz getätigt werden musste. Das heißt also, ohne diesen Folgeumsatz waren die Punkte im Zweifel wertlos. Also zumindest ist der EuGH dann für seine Entscheidung davon ausgegangen. Und deswegen entscheidet der EuGH dann sich auch eindeutig dafür, dass es letztlich nur ein Preisnachlass ist, in dem eben die Waren dann zusammen betrachtet werden müssen, beziehungsweise die beiden Leistungen. Also einmal Umsatz, bei dem die Punkte erhalten werden, und dann später der Einlöseumsatz.
Okay, genau. Und wie war das, oder welche Relevanz hat dann sozusagen die Ausgabe der Punkte? Doch dann, wenn ich es recht verstehe, keine, ja?
Korrekt, genau. Also in dem Moment, wo ich die Punkte erhalte, gut geschrieben werden auf dem Konto oder den Stempel auf der Karte, wie auch immer, wenn die Sachverhalte entsprechend so gelagert sind, ist die Ausgabe der Punkte erstmal umsatzsteuerlich gar nichts. Und erst wenn die Punkte dann tatsächlich eingelöst werden, dann entsteht eben ein umsatzsteuerbarer Vorgang, wobei dann eben diese Rückwirkung auch oder was heißt Rückwirkung, also die Einbeziehung des ersten Umsatzes mit zu beachten ist. Und wichtig ist eben auch, und da ist eben auch wieder eine Parallele zum Mehrzweckgutschein zu sehen, wenn die Punkte verfallen, dann passiert auch nichts. Also das heißt, ich gebe Punkte aus, der Kunde löst sie nicht ein, dann haben wir auch keine umsatzsteuerlichen Auswirkungen. Also Ausgabe und Verfall in dem Fall, da passiert gar nichts, ja. Und genau, also wichtig ist eben, dass man genau schauen muss, auch in Zukunft, wie sind die Programme im Einzelnen ausgestaltet, zu was verpflichtet sich derjenige, der die Punkte ausgibt. Verpflichtet er sich bereits zu einer bestimmten Leistung, ja oder nein, dann gehen wir eher in Richtung Gutschein. Ist das nicht der Fall, dann sind wir eher im Preisnachlass. Genau. Genau, und dann sind wir auch schon am Ende bei Leiko. Ich hätte jetzt noch viel mehr erzählen können dazu, weil wir müssen. Es gibt so
überrascht
viele,
mich nicht, Charlotte, ja.
Ja, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, also wie sowas auch ausgestaltet werden kann. Und der EuGH hat zumindest jetzt mal für diesen Sachverhalt eine relative Klarheit geschaffen. Wichtig ist aber, dass man eben den Einzelfall betrachten muss. Also wir können jetzt nicht sagen, dass per se der Gutschein ausscheidet für die Zukunft. Und das hat ja durchaus auch Vorteile. Man muss eben schauen, wenn man Rechtssicherheit will, dass man in die eine oder andere Richtung dann sich auch klar entscheidet. Aber es sind eben auch weiterhin, Grauzonen bleiben eben auch nach dem Urteil übrig. Genau, aber dann kommen wir jetzt zu meinem Thema. Und fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb, was ganz anderes. Also weg vom quasi Endkundengeschäft, sondern mehr in der Lieferkette wieder drin. Das Urteil des EuG, der ist ja auch sehr rege, muss man sagen, seitdem er zuständig ist für Umsatzsteuer und Zoll. Und das ist eine von den ersten Entscheidungen, 25.02. DGmbH. Und das ist, wie du ja schon eingangs sagtest, ein ziemlich praxisrelevanter Sachverhalt im Bereich des IG-Warenverkehrs. Nämlich stellt sich die Frage, welche Bedeutung die Verwendung der Umsatzsteueridentifikationsnummer hat. Also die Umsatzsteueridentifikationsnummer nicht des Leistenden, sondern des Erwerbers. Wie war denn jetzt hier die konkrete Fallkonstellation?
Ja, also wie du sagst, ein sehr spannender Fall. Charlotte, aber bevor wir darauf eingehen, muss ich nochmal betonen, es geht hier um Sachverhalte aus den Jahren 2011 bis 2015. Wir wissen, die Quickfixes haben ja hier für Bewegung gesorgt bei den innergemeinschaftlichen Lieferungen ab 2020. Das spielt also alles davor. Jedenfalls war es ein österreichischer Fall und es betrifft unsere österreichische DGmbH. Und diese DGmbH hat von einem ebenfalls in Österreich ansässigen Unternehmer Ware gekauft und aber in verschiedene Mitgliedstaaten transportieren lassen. Und nach damaliger Rechtslage, also wie gesagt, vor Quick-Fixes, lagen also steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen vor. Die D-GmbH hat ihrem Vorlieferanten aber nur ihre österreichische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt. Und wahrscheinlich aufgrund dessen hat der Lieferant eben keine steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferungen an die D-GmbH abgerechnet, sondern eben österreichische Umsatzsteuer. Und die D-GmbH hat diese Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend gemacht und das hat sozusagen diesen Sachverhalt bei der Finanzverwaltung aufgebracht. Die Finanzverwaltung hat den Vorsteuerabzug gestrichen und hat gesagt, nee, hier liegen steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen vor. Der Ausweis der Umsatzsteuer auf der Rechnung ist nicht materiell rechtlich geschuldet, sondern allein aufgrund des Ausweises. Also wir kennen das ja im Paragraph 14c im deutschen Umsatzsteuergesetz und in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie ist es der Artikel 41. Und überdies, und das war jetzt der eigentliche Fall, hat die Finanzverwaltung festgestellt, dass die D-GmbH auch noch fiktive innergemeinschaftliche Erwerbe in Österreich versteuern muss. Denn, wie gesagt, es lagen innergemeinschaftliche Lieferungen vor aus Österreich in andere Mitgliedstaaten, aber der Erwerber hat eine österreichische USID-Nummer verwendet. Und deshalb lag eben hier nach Ansicht der österreichischen Finanzverwaltung ein fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb in Österreich vor. Also die D-GmbH musste zusätzlich nochmal diesen fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerb in Österreich erklären zu den innergemeinschaftlichen Erwerben im tatsächlichen Bestimmungsland. Und das Problem ist hier, dass die anfallende Umsatzsteuer auf die fiktiven IG-Erwerbe nicht als Vorsteuerabzug zugelassen ist. Also wir haben hier mehr oder weniger eine Doppelbesteuerung. Einerseits Umsatzsteuer aufgrund Ausweises auf der Rechnung und zum anderen mal fiktive innergemeinschaftliche Erwerbe. Und jetzt hat das österreichische Gericht hier das EuG um entsprechende Klärung gebeten.
Ja, ist ja absolut nachvollziehbar, weil doppelt besteuert oder doppelt belastet möchte ja keiner sein. Das heißt, es ist völlig verständlich, dass die sich jetzt hier gegen gewendet haben. Und wie hat das EuG entschieden am Ende des Tages?
Also das EuG, muss ich sagen, ist hier sehr systematisch vorgegangen und hat zunächst einmal geprüft, kann denn überhaupt ein fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb im wahren Abgangsland besteuert werden? Und das EuG kommt hier auch auf Basis früherer EuGH-Rechtsprechung zum klaren Ergebnis, ja, das ist möglich. Wenn es sich also hier um eine innergemeinschaftliche Lieferung handelt und der Erwerber verwendet die USID-Nummer des Warenabgangslandes, dann ist hier auch grundsätzlich nach Ansicht des EuG ein fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb zu besteuern. Wie gesagt, das hört sich ein bisschen komisch an. Ja, wir haben einerseits eine IG-Lieferung im Warenabgangsland und zugleich ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Warenabgangsland, aber so sieht es die Mehrwertsteuersystemrichtlinie vor. Und wie gesagt, das Problem besteht hier darin, dass die Umsatzsteuer auf den fiktiven IG-Erwerb nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt.
Aber dann war das hier ja schon eine besondere Situation, weil die Lieferungen ja mit österreichischer Umsatzsteuer fakturiert wurden, die Umsatzsteuer also im Prinzip schon mal angefallen ist.
Genau, also wir haben jetzt hier keine Doppelbesteuerung, aber eine doppelte Besteuerung, kann man sagen. Und deswegen prüft das EuG als nächstes, ob denn hier diese doppelte Besteuerung sozusagen Auswirkungen auf den fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerb hat. Und hier sagt das EuGH, nein, das hat hier keine Auswirkung, weil die Umsatzsteuer, die der Lieferant jetzt, die wird jetzt nicht materiell rechtlich geschuldet, denn materiell rechtlich lag eine innergemeinschaftliche Lieferung, eine steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung so vor, sondern allein aufgrund des Ausweises auf der Rechnung, also analog Paragraph 14c USDG. Und daher kommt das EuG zum Ergebnis, dass Zusammenfallen von, jetzt wenn man uns mal den deutschen Paragraphen anschaut, also das Zusammenfallen von 14c USDG und fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb von Vorsteuerabzug ist zulässig. Anders, und das ist jetzt interessant, mag sein, wenn die Umsatzsteuer auf diese Lieferung materiell rechtlich anfällt, ja, also wenn die Steuerbefreiung für diese innergemeinschaftliche Lieferungen nicht gegeben ist, also die materiell rechtliche Steuerbefreiung. Und das war in einem Vorurteil aus dem Jahr 2022 in der Rechtssache C696 aus 20 der Fall. Damals ähnlicher Fall, war so, dass hier materiellrechtlich Umsatzsteuer auf diese Lieferung angefallen ist. Und in dem Fall hat der EuGH damals entschieden, dass hier kein fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb zu besteuern ist. Denn dann hätte man tatsächlich eine Transaktion und diese Transaktion würde doppelt besteuert.
Okay, also das ist ja Parallele 14c eben hier nicht so, also aufgrund der Vorschrift, aber wirtschaftlich im Prinzip genauso einschneidend. Was heißt im Prinzip? Ja, genauso einschneidend.
Genau, und deswegen sagt das Europäische Gericht auch, dass es jetzt mal für den Anfall der Steuer, das ist halt nun mal so, dass einerseits 14c einschlägig ist und andererseits der fiktive IG-Erwerb zu besteuern ist, dass das aber auch alles korrigierbar sein muss. Also sowohl das 14c-Thema muss korrigierbar sein, als auch der fiktive innergemeinschaftliche Erwerb muss beseitigt werden können. Und wenn das der Fall ist, also wenn das die Mitgliedstaaten vorsehen, was sie aber auch vorsehen müssen, dann ist es halt nun mal in dem Fall so wie hier so, dass eben eine doppelte Besteuerung in Anführungsstrichen vorliegt. Einerseits 14c, andererseits fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb.
Okay, also letztlich ein klares Ergebnis, aber zu Lasten des Steuerpflichtigen. Was sagst du denn, wie ist denn die Rechtslage nach Quick-Fixes? Würde man den Fall dann entsprechend so lösen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn wie gesagt, hat das Europäische Gericht ja festgestellt, dass ein fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb jedenfalls dann zu versteuern ist, wenn die Lieferung, also die zugrunde Lieferung, eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ist. Ja. Nach neuerer Rechtslage, also nach Quick Fixes, ist es ja aber so, dass für die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung ja eine UST-ID-Nummer oder eine ausländische UST-ID-Nummer vorgelegt werden muss, also eben gerade
Ja.
nicht die des Warenabgangslandes. Jedenfalls mal würde ich sowohl die Mehrwertsteuersystemrichtlinie als auch das USDG verstehen, aber auch hier hat das Europäische Gericht in der Rechtssache T689 aus 25 die Gelegenheit, sich dazu zu äußern, wie ist denn die Bedeutung der UST-ID-Nummer für die Frage der Steuerbefreiung. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Vorlage einer ausländischen UST-ID-Nummer materiellrechtliches Tatbestandsmerkmal ist für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, dann dürfte eigentlich jetzt in diesen Fällen, wenn man die UST-ID-Nummer des Warenabgangslandes verwendet, kein fiktiver innergemeinschaftlicher Erwerb zu versteuern sein, denn dann sind wir ja gerade in dieser Doppelbesteuerung, weil dann bereits materiell rechtlich Umsatzsteuer auf diese Lieferung anfällt. Aber zum Schluss muss man wahrscheinlich sich eingestehen, vor Überraschung ist man nicht gefeit, Charlotte, das wissen wir ja, wird man doch wahrscheinlich jetzt dieses EuG-Urteil, was ich gerade erwähnt habe, abwarten. Das denke ich mal, das wird ja in Kürze kommen. Prima. Dann kommen wir zu unserem dritten Fall. Jetzt sind wir wieder beim Europäischen Gerichtshof, also beim EuGH, wieder 5. März 2026. Und hier geht es jetzt um die Frage Aufteilungsverbot für Beherbergungsleistungen. Aber vielleicht mal kurz zum Sachverhalt, Charlotte. Wie sieht es da aus? Was war der Fall?
Genau, die Frage war wirklich, weil du immer von Verbot sprichst. Das ist ja eigentlich
Ach, jetzt
genau
schon wieder
richtig.
Verbot. Nein, Gebot, ja.
Ja, die Frage ist ja wirklich, ob es ein Aufteilungsverbot gibt. Ja, genau, das ist ja eigentlich die Frage, die vorgelegt wurde. Und man hat ja auch, das ist ja schon seit ewigen Zeiten streitig, ja, weil wir haben im Umsatzsteuergesetz eben diese Rückausnahme oder diese Besonderheit, Rückausnahme ist es ja nicht, das ist eine Besonderheit, dass man eben eigentlich neben Leistungen oder eng verbundene Leistungen nicht demselben Steuersatz unterwirft wie die Hauptleistung im Rahmen der kurzfristigen Beherbergung, sondern dass man eben aufteilen muss. Und es geht dann, das ist ja immer wieder streitig gewesen in der Rechtsprechung, auch vielfach entschieden. Und man hat sich, also jetzt gab es eben diese drei Vorlageverfahren, in denen es um unterschiedliche Leistungen ging im Rahmen der Beherbergungsumsätze. Und damit um die endgültige Klärung der schon lange im Raum stehenden Frage eben, ob das deutsche Aufteilungsgebot, ja, wie es in 12 dann auch enthalten ist, von Nebenleistung zu Beherbergungsleistung mit dem EU-Recht und da, ich nenne jetzt mal die Artikel für diejenigen, die sich vielleicht auch schon damit auseinandergesetzt haben, 98 1 und 2 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vereinbart sind. Und in den Fällen, um die es jetzt hier ging, ging es um Hotelbetriebe und Ferienparks. Die haben eben neben der Übernachtung weitere Leistungen, Frühstück, Parkplätze, WLAN, Wellnessbereiche und Freizeitangebote in Rechnung gestellt und wollten darauf denselben niedrigeren Steuersatz im Grundsatz an. Also stand eben in Frage, ob das möglich ist, den niedrigeren Steuersatz anwenden zu können. Und einmal ging es um Übernachtung mit Frühstück und Parkplatznutzung, einmal ging es um die Pauschale, also alles war in einem Pauschalpreis enthalten. Und im dritten Fall ging es um WLAN, Parkplätze, Fitness- und Wellnesseinrichtungen, die eben auch ohne gesonderte Berechnung zur Verfügung gestellt wurden. Genau, das war der
Naja,
Hintergrund.
okay, also drei wirklich spannende Fälle und wir erleben es ja jedes Mal, wenn wir ins Hotel schauen. Große Überraschung für uns Umsatzsteuerrechtler, was wird denn wie abgerechnet? Und im Kern geht es, wie du sagst, um die Frage, wann ist denn eine Nebenleistung tatsächlich eine Nebenleistung, die das Schicksal, also auch das Steuersatzschicksal der Hauptleistung teilt und wann ist sie denn eigenständig zu behandeln? Also Aufteilungsgebot, Charlotte, ja. Und was hat denn der EuGH jetzt draus gemacht?
Ja,
Wie wurde
richtig. Also
entschieden?
am Ende des Tages blieb er seiner grundsätzlichen Linie treu und hat gesagt, im Rahmen dieser Möglichkeiten, die der Artikel 98 1 und 2 schafft, besteht eben ausdrücklich die Möglichkeit für bestimmte Tätigkeiten, die allerdings sehr eng umgrenzt sind. Das muss man auch sagen. Aber da fällt eben diese Beherbergung drunter, ermäßigte Steuersätze einzuführen, ohne dass von diesem ermäßigten Steuersatz jede verbundene Nebenleistung oder Dienstleistung erfasst sein muss. Das heißt, der Mitgliedstaat darf in diesem Fall trennen, auch wenn eben diese Leistungen auch typischerweise getrennt angeboten werden und ihrerseits dann dem Regelsteuersatz unterliegen. Also beispielsweise Fitnessleistungen oder Wellnessleistungen oder auch Parkplätze und so weiter. Die können ja durchaus auch getrennt angeboten werden.
Genau, also die teilen jetzt zwar, also wie soll man sagen, die sind schon möglicherweise als Nebenleistungen einzustufen, abweichend von dem Grundsatz können sie aber zum Regelsteuersatz besteuert werden und nicht zum ermäßigten Steuersatz. Das ist, oder? So kann man
Genau,
das sagen.
genau, genau. Im Grundsatz, also erstmal bestätigt der EuGH, dass das grundsätzlich Nebenleistungen sein können. Also das heißt also Frühstück, Parkplatz und so weiter, wenn man da die allgemeinen Maßstäbe anwendet, teilen sie eben also gehören sie zu der Hauptleistung, aber sie haben eben auch einen eigenen wirtschaftlichen Gehalt und dann darf der Mitgliedstaat eben, wenn er denn von von dieser Möglichkeit der Aufteilung Gebrauch gemacht hat, die er dann auch separat besteuern. Und damit ist dann eben auch diese grundsätzliche Frage, ob der Paragraph 12 für die Beherbergungen dann rechtmäßig ist, auch klar mit Ja beantwortet worden.
Also die deutsche Rechtspraxis wurde hier bestätigt und wenn man in Anbetracht der Zeit mal nochmal etwas weiterdenken, also kann man eigentlich sagen, dass der EuGH die nationale Flexibilität hier stärkt, wenn eben die Aufteilung angemessen rechtlich begründet wird. Das kann man vielleicht so zusammenfassen, oder Charlotte? Ja.
Genau, korrekt. Also im Prinzip, es wird ja immer alles überlagert von dem Gebot der mehrwertsteuerlichen Neutralität. Und das ist aber gewahrt, wenn entsprechend wie auch in Deutschland, also der deutsche Rechtsgrundsatz in Paragraph 12 dann auch so ausgestaltet ist wie hier. Und das heißt also, Trennungen sind innerhalb dieses Artikel 98 und dann der in Anhang 3 aufgeführten Leistungskategorien eben möglich und sind auch erfasst. Also klare, objektive und genaue Kriterien. Und dann kommt es eben dazu, dass eigentlich das Gebot Nebenleistungen wie die Hauptleistung mit demselben Steuersatz dann auch zu behandeln, überlagert wird, sodass letztlich dann auch insofern eine Trennung aus Finanzbehördensicht möglich und rechtmäßig ist.
Wenn man jetzt nochmal einen kurzen praktischen Blick drauf wirft, was bedeutet das jetzt für die deutsche Hotellerie und natürlich insbesondere für die, die nächtigen?
Das bedeutet, dass die Aufteilung möglich ist und auch rechtmäßig. Also das heißt, die deutsche Verwaltungspraxis bleibt so bestehen. Das heißt, also das Urteil hat letztlich für die Verwaltung stabilisierenden Charakter. Also es ändert sich eigentlich an der Verwaltungsansicht nichts. Wenn sich aber eben Unternehmer in den letzten Jahren auf Grundlage der Stadion Amsterdam Rechtsprechung, um das jetzt nochmal in den Raum zu werfen, dazu entschieden haben, einen einheitlichen Steuersatz anzuwenden, da sollte dann noch mal genauer hingeschaut werden, ob das denn auch jetzt noch im Einklang steht und ob dann nicht im Rahmen der nächsten BP die Finanzverwaltung das doch wieder aufgreifen könnte.
Also prima. Herzlichen Dank, Charlotte, für deine Mitwirkung heute bei MAST. Das ist wirklich jetzt
Gerne.
hier das EuGH-Urteil, das wir zuletzt vorgestellt haben. Auch nochmal interessant natürlich für Deutschland, weil es ein deutscher Fall ist. Und es dürfte doch eine gewisse Klarheit hier entstehen. Aber wie in allen Fällen gilt natürlich auch, es ist immer der Einzelfall zu betrachten. Gut, jetzt sind wir schon am Ende unserer heutigen MAST-Folge. Ich habe es befürchtet, wir sind schon am zeitlichen Ende sozusagen. Nur noch zwei Hinweise. Der BFH hat am 13.11.2025 5R4 aus 23 entschieden. Das ist vielleicht eher was für ihre private Zwecke, dass die Mitgliedsbeiträge von Sportvereinen an sich der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind. Also schauen Sie mal da in dieses Urteil rein, falls Sie in einem Vorstand eines Sportvereins sind. Das hört sich zunächst mal nachteilig an. Ja, plötzlich müssen wir Mitgliedsbeiträge der Umsatzsteuer unterwerfen, hat aber natürlich auch immense Vorteile für den Vorsteuerabzug. Hier ging es um den Bau eines Kunstrasenplatzes und kann ich aus eigener Erfahrung berichten, das ist recht teuer. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Fall, und zwar in der letzten Mastfolge. Sie erinnern sich, da wurde die Rechtssache T689 aus 24 von den Kollegen vorgestellt. Und da ging es um die Frage, wann hat man denn den Vorsteuerabzug? Dann, wenn die Rechnung vorliegt, oder gibt es dann noch so irgendwie eine Mischform? Hängt es irgendwie mit der Deklaration zusammen? Und hier, wie gesagt, wurde das in der letzten Maßfolge vorgestellt. Und hier ist es aber so, dass der Europäische Gerichtshof hier jetzt möglicherweise wieder tätig wird und dieses Urteil nochmal prüft. Das entscheidet sich jetzt, meine ich, so in 2, 3 Wochen. Und wenn so ist, dann werden wir Ihnen das natürlich in der nächsten Maßfolge nochmal detaillierter vorstellen. So, jetzt sind wir aber, Charlotte, wirklich am Ende. Herzlichen Dank für das Mitwirken heute bei MAST. Wie immer, sehr gesprächig und Gebot oder Verbot, da grooven wir uns noch ein. Wie
War ja beides
gesagt,
gut.
Sie kriegen jetzt noch eine E-Mail. Da finden Sie die Links zu unserer YouTube-Aufzeichnung. Sie können es natürlich auch im Podcast noch anhören. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Zuhören, Ihr Zuschauen. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, immer durchklingeln, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns. Und dann sehen wir uns in einem Monat wieder, nämlich am 21. April. Bis dahin, kommen Sie gut in den Frühling. Servus, viel Glück
Bis
und
bald.
auf Wiedersehen. Ciao, ciao.